Hallihallo, ich bin der Florian und ich mache den Echte Papas Podcast, so wie alle zwei Wochen. Freue mich, dass ich heute wieder die Ehre habe mit meinem Sidekick.
Habe die Ehre mit deinem Sidekick, der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Und gemeinsam sind wir die Echten Papas.
Papas. Ich muss mir auch von Martin irgendwie so ein Echo bauen lassen.
Ja, und ich muss nochmal überlegen, wie ich den Begriff Sidekick finde. Da sprechen wir dann das nächste Mal drüber.
Das klingt so nach Karate Kid.
Im positivsten Fall, ja. So.
Genau.
Also los, dann tritt mal eine Frage los. Kick eine Frage.
Nee, du wolltest mich fragen.
Na gut, dann kick ich jetzt mal. Gut, Flo. Und zwar geht es um eine Frage, die ich selbst, als ich nur ein Kind hatte, öfter gehört habe und die mich ziemlich genervt hat. Und zwar kommt die meistens von entfernten Verwandten oder Bekannten, die dann fragen, na, wann kommt denn das zweite Kind? Das finde ich so ein bisschen übergriffig und ihr habt ja jetzt tatsächlich nur eins, das heißt, du hast diese Frage wahrscheinlich schon viel, viel öfter gehört. Und meine Frage ist jetzt, nervt dich das auch so schrecklich?
Finde ich ganz spannend. Ich habe diese Frage Gott sei Dank nicht so wirklich häufig gehört. Also nicht so häufig wie wahrscheinlich andere
Menschen. Ihr habt schon wenig Großtanten und Großonkels in der Familie.
Wahrscheinlich. Beziehungsweise vielleicht war es aber auch familiär eine gewisse Rücksichtsnahme, denn eigentlich haben wir zwei Kinder. Das eine, das erziehen wir täglich hier bei uns und das andere hat uns erzogen, weil meine Frau damals in der 16. Woche haben wir unsere kleine Tochter verloren und für uns war dann auch quasi die Familienplanung abgeschlossen, weil das war dann doch schon nochmal ein bisschen umfangreicher, das Thema auch in der Verarbeitung und wahrscheinlich kam dadurch eine gewisse Rücksichtnahme. Aber ich kann verstehen, dass es Menschen, die das regelmäßig hören, ziemlich nerven muss.
Mhm. Und ich meine, eine Fehlgeburt ist ja jetzt nicht selten. Tatsächlich ist es ja so, wenn es in den ersten 3 Monaten passiert, dann weiß das das Umfeld oftmals ja gar nicht, ne? Weil es ja immer noch diese ungeschriebene Teile deine Schwangerschaft nicht vom 3. Monatsgesetz gibt.
Das genau. Und 16 Wochen ist ja eigentlich über die 3 Monatsfrist. Das heißt, wir haben das auch schon kommuniziert gehabt. So. Insofern, unser Umfeld wusste Bescheid und ne, dann nahm alles so seinen Lauf. Insofern, ich glaube, genau deswegen vermute ich. Egal. Aber wir haben einen spannenden Gesprächspartner, habe ich gehört von dir.
Ich wollte gerade sagen, dieses Schicksal teilst du nämlich mit unserem heutigen Gesprächspartner, dem Richard Wenner, ein Papa-Blogger und mit seinem Blog Papamunity auch im Internet unterwegs, auf vielen Kanälen. Und er und seine Frau haben tatsächlich auch einen Sohn. Und dabei bleibt es auch aus gesundheitlichen Gründen und obwohl beide eigentlich sich eine Großfamilie mal vorgestellt haben. Und ich bin total froh, weil es echt so ein, ja, es ist ein Tabuthema, muss man leider so sagen. Es ist ein Tabuthema und umso wichtiger, dass du, aber halt auch der Richard, darüber sprechen mögt.
Ich freue mich.
Ich freue mich auch. Müssen wir noch eine kleine Vorwarnung machen, weil es ist halt, es triggert vielleicht so ein bisschen, oder, das Thema?
Das tut es. Kann man machen. Okay, absolut. Ja, vielleicht Triggerwarnung für diejenigen unter euch, die das schon mal auch selbst erlebt haben. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir damit ganz gut umgehen können und auch sehr rücksichtsvoll drüber sprechen.
Genau. Und wir müssen drüber sprechen. Das ist uns klar, weil man einem möglichst viele Tabus brechen muss. Insoweit herzlich willkommen, Richard. Schön, dass du und dieses Thema bei den echten Papas bist.
Hallo, Richard.
Hallo, ihr beiden. Ich freue mich.
Ja, wir freuen uns auch. Wir kennen uns ja schon lange. Das ist ja eine kleine Szene. Aber bisher hatten wir noch nicht die Gelegenheit, hier in diesem Rahmen miteinander zu sprechen. Das holen wir heute nach.
Ich kenne Richard nur aus Instagram.
Wir kennen uns nur digital tatsächlich.
Wir kennen uns wirklich nur digital, ja. Wir folgen uns gegenseitig, aber noch nicht.
Ich glaube, ihr habt euch auf der Blogfamilie einmal getroffen.
Warst du auch dabei? Da haben wir uns ja getroffen, Marco.
Ja,
ne?
Und da warst du auch dabei.
Warst du...
Das ist schon Dekaden her, also.
Das ist ein anderes Thema.
Heute.
Heute wollen wir über ein anderes Thema sprechen. Und zwar, Richard, hast du ja einen Sohn zusammen mit deiner Frau. Und mit diesem Sohn ist eure Familienplanung im Grunde auch abgeschlossen. Wieso, weshalb, warum? Da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber vorweg würde ich ganz gerne von dir wissen, wie denkst du denn eigentlich über diese gängigen Einzelkinder-Klischees? Also, sie sind verwöhnt, sie sind weniger teamfähig. Wie ist das bei euch? Ist da was dran?
Ich glaube, es sind tatsächlich Klischees, weil die sich sehr leicht bilden lassen. Aus meiner Erfahrung muss ich sagen, ist da aber nicht wirklich was dran. Ich muss es ein bisschen differenziert betrachten, weil bei uns kommt hinzu, nicht nur, dass Hugo unser Sohn Einzelkind ist, sondern dass auch in der Familie er sozusagen leider ein Einzelkind ist. Also es gibt jetzt keine Cousins oder Cousinen, und dementsprechend ist es schon so, dass sehr viel Fokus logischerweise auf ihm als einzigen Kind liegt, gerade auch dann bei den Omas und Opas natürlich, was einerseits sehr schön ist, andererseits hätten wir uns da immer gewünscht natürlich, dass es so ein bisschen mehr Variationen gibt und 2-3 Kinder mehr, die natürlich auch ihre Aufmerksamkeit einfordern, aber ansonsten muss ich sagen, diese klassischen Klischees kann ich jetzt so nicht bestätigen bis jetzt. Ne? Also er ist 7 Jahre alt, von daher in dem Zeitraum sehe ich diese Klischees erstmal so nicht. Kann natürlich in einer gewissen Form vielleicht noch kommen, hier und da.
Also ich muss sagen, ich bin auch Einzelkind und mir wurde als Kind immer nachgesagt, so ich wäre ein untypisches Einzelkind. Aber jetzt so mit diesem Abstand von 53 Jahren denke ich so, naja, also
du halt wenn immer ich noch ein untypisches Einzelkind.
Naja, man weiß halt nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich noch einen Bruder oder eine Schwester gehabt hätte. Aber klar, in der Momentaufnahme bleiben wir jetzt mal bei Hugo 7 Jahre. Kristallisiert sich da noch nichts raus, sagst du?
Nein, würde ich ehrlich gesagt ehrlicherweise nicht sagen, weil ich so nicht feststellen.
Mm-mm. Marco durchbricht ja auch das Klischee. Insofern gibt es da auf jeden Fall. Also kann man die Klischees, also sind sie nicht gängig sozusagen. Aber im Vorgespräch hast du gesagt, dass eure Einzelkindentscheidung jetzt nicht freiwillig war. Das heißt, es gibt da eine Geschichte zu. Magst du uns die vielleicht mal erzählen?
Ja, also grundsätzlich hätten wir uns schon sehr gerne vorstellen können, noch ein Geschwisterchen für Hu zu bekommen. Letztendlich gibt es mehrere Faktoren, die dabei so ein bisschen eine Rolle gespielt haben, warum es dann nicht dazu gekommen ist und er so gesehen ein Einzelkind ist. Zum einen sind wir, ich finde, relativ spät Eltern geworden, mit 35. Das ist heutzutage, muss man ja aber auch dann sagen, vielleicht fast auch schon ein Stück weit die Normalität, anders als das vielleicht bei der Generation von unseren Eltern oder so war. Aber letztendlich waren wir halt auch schon 35 und dementsprechend spielen bei der Familienplanung nochmal ganz andere Faktoren eine Rolle natürlich. Ne? Also je älter man wird, desto größer werden die Risiken. Wir haben uns auch Gedanken darüber gemacht, natürlich, was ist so dieser vermeintlich beste Abstand zwischen dem Geschwisterkind? Versucht man das direkt zu machen? Wartet man vielleicht 2-3 Jahre? Ich selber, beziehungsweise meine Frau, sie hat eine Schwester, ich habe einen Bruder. Wir sind jeweils 3 Jahre auseinander und wir haben da eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, was so unsere Erfahrung mit Geschwistern betrifft, was den Abstand betrifft, so dass man dementsprechend natürlich als Hugo geboren wurde und wenn dieser erste Hype erstmal, wenn du das erste Mal Eltern wirst, verfliegt, dass man dann natürlich schon so ein bisschen guckt, okay, wenn man jetzt sagt, vielleicht 2-4 Jahre Altersunterschied wäre ganz schön, dann ist man ja schon schnell in Richtung Ende 30, vielleicht Anfang 40 inklusive Schwangerschaft, so dass die Faktoren dabei eine Rolle gespielt haben und dann kam schlichtweg hinzu, dass, ohne da jetzt richtig ins Detail reinzugehen, dass aber bei meiner Frau immer eine Schwangerschaft, eine Operation vorausgesetzt hätte, sozusagen, inklusive einem Heilungszeitraum, sodass da auch nochmal der Faktor Zeit und auch nochmal der Faktor gesundheitliche Risiken irgendwo eine Rolle gespielt haben. Das Ganze ist auch ein Grund, warum Hugo zum Beispiel, ist ein anderes Thema, aber das ist auch ein Thema, was ich selber auch bei uns im Blog behandelt habe oder behandle ab und zu, per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen ist. Das heißt, das waren alles so Punkte, die uns bewegt haben oder irgendwie so unterbewusst dahin geführt haben, glaube ich, uns irgendwann mit dem Gedanken anzufreunden und auch abzufinden, dass Hugo ein Einzelkind ist und auch bleibt. Auch wenn der Gedanke immer da war oder immer schön gewesen wäre, wenn dann noch ein Geschwisterchen gekommen wäre.
Aber das heißt tatsächlich, medizinisch wurde euch abgeraten, die Familie noch zu vergrößern.
Konkret abgeraten würde ich nicht sagen, aus medizinisch, also oder von jetzt direkt von Ärzten. Ich würde eher sagen, dass wir aus diesem Hintergrund des medizinischen Risikos, nenne ich es mal, beziehungsweise der Notwendigkeit von medizinischen Eingriffen in der Vorbereitung sozusagen, gesagt haben, das Risiko ist uns zu groß. Es wäre gegangen, es wäre möglich gewesen, aber wir haben uns da einfach nicht richtig wohl mitgefühlt. Mhm. Und wenn du das alles, und da spreche ich natürlich mehr aus Sicht meiner Frau sozusagen, wenn du das alles einmal durchmachst, sage ich mal, ne, mit einer kompletten OP, mit einer Zeitspanne der Heilung, dann überhaupt natürlich schwanger zu werden, was nicht selbstverständlich ist. Du weißt ja auch nicht, wie schnell klappt das. Es ist bei Hugo zum Glück, hat es super funktioniert und es hat relativ schnell geklappt. Aber das ist ja auch nicht normal und nicht selbstverständlich. Und dann halt wieder dieser Verlauf der Schwangerschaft, wo diverse Risiken einfach gegeben wären, dass wenn du das nochmal durchlaufen musst, inklusive dann, wie gesagt, hinten raus auch einer zu 99,9% wahrscheinlich ein Kaiserschnittgeburt, die definitiv auch bei Hugo schon medizinisch empfohlen wurde, mit allem, was dann wiederum für die Mutter dranhängt im Heilungsprozess etc., so wie ich das erlebt habe, haben wir da für uns dann einfach die Entscheidung getroffen, mit diesem Hintergrund medizinisches Risiko, nicht mehr die Jüngsten zu sein. Ich weiß nicht, vielleicht wenn wir 10 Jahre jünger gewesen wären, hätten wir es vielleicht anders betrachtet, kann ich mir vorstellen. Vielleicht ist das auch ein Stück weit dann mit so Mitte 30 in Anführungsstrichen Lebenserfahrung, dass wir gesagt haben, da ist auch mit Hugo sehr viel Dankbarkeit einfach dabei, dass es alles so dann doch reibungslos geklappt hat und er ein gesundes, zufriedenes Kind ist. Genau.
Mich berührt das sehr, eure Geschichte. Denn ich entdecke da sehr viele Parallelen zu mir.
Du hast gerade schon gesagt, Richard, ein Geschwisterchen wäre schön gewesen. Man hat ja, ich glaube, viele von uns tragen so ein Idealbild in sich von Familie. Wie war denn das bei dir? Viele, viele Jahre vorher vielleicht. Hattest du da irgendwie einen Masterplan eigentlich? Sollten es wirklich nur 2 sein oder wolltest du eher 20? Du hast ja gesagt, du bist selbst, ihr wart selbst zu Hause zu zweit.
Also generell bin ich ein Träumer, was das betrifft und habe nie so eine feste Lebensplanung gehabt oder mir gemacht und die Dinge sind immer mehr so auf mich zugekommen und ich habe sie dann dementsprechend, bin ich sie angegangen, habe sie vielleicht umgesetzt. Von daher, grundsätzlich ist es so, dass ich mir zum Beispiel, mein Bruder ist 3 Jahre älter als ich und auch wir haben eine Vorgeschichte, auch wenn das jetzt hier nicht im Fokus ist, aber die da, glaube ich, für mich in meiner Denkweise eine Rolle gespielt hat. Wir sind beide zum Beispiel adoptiert. Das heißt, wir kennen unsere leiblichen Eltern nicht oder sind nicht bei denen aufgewachsen. Und als kleinerer Bruder hatte ich immer, das kann ich mich sehr, sehr aktiv noch dran erinnern, immer den Wunsch nach einem nach einem Geschwisterchen, nach einem kleineren Bruder, einer kleineren Schwester. Das hätte ich immer gerne gehabt. Und ich kann mich noch irgendwie daran erinnern, dass ich glaube, auch unsere Eltern mal gefragt habe oder so, ob wir noch ein Geschwisterchen bekommen können. Ohne damals natürlich, da war ich noch ein paar, ne, keine Ahnung, vielleicht so alt wie Hugo jetzt, da waren wir noch nicht damit konfrontiert, dass wir adoptiert waren und da keine Geschwisterchen mehr kommen werden. Und von daher war meine Idealplanung wahrscheinlich auch so in die Richtung, dass bei dem Gedanken an Familie schon immer so, ich mir schon vorgestellt habe, zwei Kinder, diese vermeintliche Idealvorstellung, drei, weiß ich nicht. Soweit habe ich nie gedacht, aber schon eigentlich war meine Idealvorstellung eine Familie, zwei Kinder, so wie ich es halt selber dann erlebt habe auch, das ist schon rund. Das ist rund, das ist harmonisch, das kann ich mir selber sehr gut vorstellen. Genau. Das ist so vielleicht der Wunschgedanke damals gewesen, ohne das aber sehr konkret jetzt verfolgt zu haben oder so.
Bei dem, wie ihr das quasi dann erlebt habt, das ist ja ein Prozess. Also bei mir war es so, dass wir sehr viel danach dann auch drüber gesprochen haben und ich auch mit vielen Menschen drüber gesprochen habe, über das Erlebte, beziehungsweise eben über das, was sein wird. Wie habt ihr das verarbeitet? Oder wie verarbeitet klingt so technisch. Wie geht ihr oder wie habt ihr gelernt, damit umzugehen?
Ich würde sagen, es war wirklich ein Prozess über einen längeren Zeitraum. Immer so ein bisschen mit diesem so Alterszeitdruck im Hinterkopf vielleicht. War so ein schleichender Prozess irgendwie, würde ich sagen. Also wir haben schon drüber geredet und schon diese Vorstellung, wie das eben wäre, mit noch einem zweiten Kind dazu, schon geteilt. Aber ich glaube, wir haben beide, so im Unterbewusstsein als schleichenden Prozess wahrgenommen. Und uns auch so ein bisschen, wie gesagt, ich glaube, wenn du 10 Jahre früher Eltern wirst und vielleicht noch mit Mitte 20 eher relativ jung, gehst du auch ein bisschen lockerer an die Sachen dran. Ich glaube, wir sind mit Hugo immer sehr intensiv an die einzelnen Sachen rangegangen, im positiven Sinne halt und sehr bindungsorientiert rangegangen. Und ich habe für mich zum Beispiel die Zeit sehr intensiv wahrgenommen, auch aufgrund meiner eigenen Vergangenheit und dass mir diese Vaterschaft halt sehr, sehr wichtig war von Anfang an und nach wie vor natürlich ist. Und ich mich sehr auf ihn fokussiert habe. Und er auch definitiv ein Papa-Kind ist, muss man dazu sagen. Das ist, glaube ich, auch zwangsläufig im Zuge der Geburt per Kaiserschnitt einfach so, hat sich das so entwickelt. Ne? Er ist direkt zu mir gekommen nach der Geburt, das Bonding sozusagen, das haben wir beiden gemacht. Und da hat sich, glaube ich, schon sehr früh, sehr intensiv einfach so ein Band entwickelt, weswegen er schon mehr so das Papa-Kind ist, muss man sagen, fairerweise. Und von daher war das ein schleichender Prozess, wo ich auch so aktiv in meiner Vaterrolle mit ihm drin war, dass ich, dass das immer dieser Gedanke, Geschwisterchen, wann und so, das immer auch so ein bisschen vielleicht irgendwie nebenher geschoben habe oder vor mir hergeschoben habe. Ja, dass das ein Prozess war über so 3-4 Jahre, weil die Zeit auch einfach intensiv war und dementsprechend wahrscheinlich dann aufgrund des Alters irgendwie schneller dieser Zeitpunkt auch kam, wo wir beide dann realisiert haben und das so für uns dann auch im Zusammenschluss gesagt haben, okay, das wir sind jetzt eine komplette Familie, wir sind zu dritt und das ist dann auch gut so.
Gibt's da tatsächlich einen Moment, wo du das so realisiert hast, dass ihr jetzt komplett seid? Also, du hast ja schon viel über schleichenden Prozess gesprochen, aber gab es darüber hinaus trotzdem vielleicht einen Augenblick, wo du gesagt hast, okay, hier ist dieser Prozess abgeschlossen, ich weiß, es wird kein Geschwisterchen mehr geben, wir sind Vater, Mutter, Kind, Punkt.
Also wirklich so diesen Tag X, würde ich sagen, gab es nicht in der Tat. Weil ich aber auch für mich so die Erfahrung gemacht habe oder mir so im Laufe der ersten 3-4 Jahre in meiner Vaterschaft die Erfahrung gemacht habe, dass das sehr intensiv ist, wenn man sich da halt wirklich voll drauf einlässt sozusagen und versucht, alles sehr bewusst wahrzunehmen von Anfang an. Und ja, ich glaube, oftmals mache ich so die Erfahrung, dass gerade aus der Vatersicht viele Väter am Anfang in den ersten Monaten, Jahren so ein bisschen, glaube ich, ein Problem haben, eine Bindung aufzubauen, weil sie nicht so richtig wissen, was mache ich denn mit meinem Kind überhaupt? Und dabei geht es darum nicht, und das habe ich, glaube ich, zum Glück relativ schnell oder früh verstanden, dass es nicht darum geht, halt, was mache ich jetzt mit meinem Kind im Sinne von irgendwie, was mache ich jetzt mit meinem 10 Monate alten oder 2 Jahre alten Kind, es kann auch kein Fußball spielen, wir können auch nicht Fahrrad fahren, sondern ich habe immer versucht, ihn sehr auf Augenhöhe einfach zu erleben und einfach die Zeit zusammen zu erleben, ihn wahrzunehmen einfach in seiner Entwicklung, weil wenn man da ja halt genau hinguckt, passiert da enorm viel in sehr kurzer Zeit, und von daher gab es diesen Tag X nie, und durch dieses intensive Vater sein oder mich damit auseinandersetzen so im Alltag, habe ich relativ schnell aber für mich auch gemerkt, bei dem Gedanken daran, okay, was ist jetzt mit einem, wenn wir ein zweites Kind hätten, wie gerecht kann ich dem überhaupt werden? Weil ich finde, und da blicke ich dann auch so auf unsere Kindheit zurück, wie unsere Eltern das mit uns gemeistert haben, ja, du musst dich ja zwangsläufig irgendwann so ein bisschen zweiteilen. Du musst irgendwann für das eine Kind oder wenn du 3 oder 4 Kinder hast, Abstriche machen irgendwo. Und so, dass ich dann auch, ich glaube, früher als meine Frau auch so ein bisschen da schon mehr mich abgefunden habe, kann man so sagen, dass ich halt mit Hugo als Einzelkind in dem Sinne so einen Fokus quasi darauf habe und so eingenommen bin im positiven Sinne, dass ich selber halt für mich bezweifelt habe, halt einem zweiten oder dritten Kind auch irgendwo voll gerecht werden zu können.
Ja, meine
ist aber halt eine Erfahrungssache, weil wenn du selber halt natürlich dementsprechend dann vielleicht nur ein Kind hast und das nicht bewerten kannst, wie das ist mit 2 Kindern, letztendlich der Alltag macht vieles möglich, und dementsprechend, wenn wir vielleicht dann 2 Kinder gehabt hätten, das ist dann im Konjunktiv gesprochen, würde man das vielleicht anders wahrnehmen. Jetzt oder in meinen Erfahrungen jetzt in den 7 Jahren oder gerade in den ersten 2, 3 Jahren habe ich mir schon relativ schnell die Frage gestellt, okay, das ist so, wie ich Vater sein möchte, müsste ich mich, glaube ich, schon sehr 2, 3 teilen und hätte Angst, dann jedem einzelnen Kind nicht so gerecht zu werden, wie ich das jetzt mit Hugo mache.
Meine Frage zielte tatsächlich so ein bisschen auch darauf ab, dass man ja gerade, also man kriegt ein Kind, dann schafft man ganz viel an, irgendwann braucht man die Bodies nicht mehr, braucht man den Kinderwagen nicht mehr, und wenn die Familienplanung halt noch offen ist, kommt alles auf den Dachboden oder in den Keller, und diese Situation hattet ihr nicht. Also ich glaube, dass es vielleicht gerade an Gütern sehr klar wird, dass man sagt, so, okay, ich muss den Kinderwagen nicht mehr aufheben. Ich werde ihn definitiv nicht mehr brauchen.
Ja, das stimmt. Das ist definitiv, waren das Momente, wo das nochmal sehr deutlich wurde für uns beide oder die uns getriggert haben. Der Klassiker ist dann, wir gehen dann gerne zum Beispiel auf Flohmärkte. Ne? Das ist sowohl selber natürlich, um Sachen anzuschaffen für Kinder, eignet sich das super, aber auch zum Verkaufen eignet sich das super. Und dann ist es, so wie du sagst, gibt es gewisse Dinge der Erstausstattung oder auch im weiteren Verlauf der Ausstattung. Wenn du dich von denen trennst, dann ist das auch irgendwie gleichbedeutend mit, da kommt kein weiteres Kind mehr, oder die Familienplanung ist in dem Sinne abgeschlossen. Das stimmt. Die 2, 3, 4 Momente gab es bei uns dann auch, glaube ich, wo das dann nochmal eine gewisse Art von Klarheit irgendwie gebracht hat, ja. Definitiv.
Also ja, verstehe ich. Klarheit einerseits und andererseits, aber du hast es gerade schon genannt, dieses dieses Anpingen, ne, wenn man sozusagen in gut zur Debatte stellt, ob man das jetzt noch braucht oder nicht. Ich meine, die Klamotten, die wechseln ja sowieso. Also wir haben so einen Freundeskreis und Familienkreis, ne? Also das ist ja dann im Grunde genommen ein Flohmarkt innerhalb der Familie oder des Freundeskreises. Aber wenn es um Kinderwagen geht, wenn es um Kuscheltiere geht, wenn es um ganz bestimmte Sachen geht, die du halt eher Babys oder Kleinkindern sozusagen vergibst. Da war in mir immer so dieses, nein, noch nichts, da ist vielleicht noch etwas. Ja, und irgendwann, das verblasst immer mehr, ne? Dann wird die Kraft halt immer mehr, ist es so, ja, okay, gut, ich meine, sei mal ehrlich, dann ist es so. Wir haben in der Zeit, muss ich dazu sagen, aber auch, oder jetzt, ich bin jetzt 43, also bei uns ist sowieso das Thema jetzt schon mehr als weg, so auch zeitlich gesehen jetzt, ne? Ich glaube, das würde man uns auch ansehen. Aber früher gab es wenig Fragen von anderen. Ne? Wie sieht's so aus mit dem Geschwisterchen? Ich weiß, dass meine Oma, also die Urgroßmutter meines Sohnes, die hat hin und wieder mal so, ach naja, wenn da ein Geschwisterchen käme. Aber wir haben diese Fragen nie bekommen. Wie war's? Wie ist es bei euch? Habt ihr diese Fragen bekommen? Wie seid ihr denen begegnet?
Wir tatsächlich auch nicht, muss ich sagen. Also jetzt so im Nachhinein finde ich das auch überraschend, weil man das ja auch sehr oft und sehr viel hört, dass irgendwie viele schon, ne? Konfrontiert werden. Genau, ja. Und in vielen Freundeskreisen der Fall ist. Und bei uns tatsächlich nicht. Ja, damals die Tic-Tac-Omas hießen sie bei uns. Die, ja, na klar, natürlich. Weil das aber auch, glaube ich, was ganz Besonderes natürlich ist, wenn du als Uroma sozusagen da deinen Urenkel auf dem Arm hast und dann ist natürlich, dann rollt schon der Gedanke sehr schnell und können wir das nochmal machen, so ungefähr nach ein paar Monaten, ne? Es ist so.
Plus sie kam ja auch aus einer Zeit, in der war im Kinderreichtum natürlich, ja auch nochmal ganz anders, ne?
Natürlich, definitiv. Wir sind da ja auch oft wie gesagt, wenn du mit Mitte 30 das erste Mal Eltern wirst, dann ist ja der Weg dahin aus deren Sicht schon enorm lang und immer die Frage so ein bisschen Familienplanung, ne? Jetzt ihr seid liiert, ihr seid verheiratet, wie sieht's denn da aus? So, ich habe jetzt schon ein gewisses Alter als Ur- oder als Oma, als zukünftige Uroma, das möchte ich schon auch irgendwie natürlich gern erleben und so. Aber im Bereich des Geschwisterkindes kam das so bei uns, ehrlich gesagt, nie in so einer direkten Konfrontation, überhaupt nicht. Natürlich ist es mal irgendwie jetzt von meinen Eltern ist es mal irgendwie gefallen oder so, ne? Und ja, wäre ja schon schön und wäre ja schon schön für Hugo, wenn er noch ein Geschwisterchen hätte und aber sehr dezent, würde ich sagen. Und jetzt nicht so, dass ich da irgendwie mich oder uns selber unter Druck gesetzt gefühlt hätte oder dass ich jetzt irgendwie das Gefühl hätte, ja, jetzt müssen wir hier aber irgendwie weitermachen. Das ist, mit einem Kind ist das nicht abgeschlossen.
Ich glaube tatsächlich, diese Fragen kommen auch nicht aus der engsten Familie, weil die wissen ja meistens, ob der Situation und dass das nicht ganz freiwillig ist. Das sind eher so Fragen aus dem erweiterten Bekanntenkreis. Auch nicht bös gemeint, aber trotzdem tut's weh dann in dem Moment, schätze ich mal.
Ja, also ich hätte es auch nie, selbst wenn das mehr gewesen wäre oder direkter, ich hätte es auch nie irgendwie negativ empfunden, muss ich sagen. Wir sind da aber auch immer recht offen mit umgegangen, dass wir dann auch gesagt haben, ohne da ins jetzt auch ins Detail zu gehen sozusagen, aber wir haben doch direkt gesagt, ja, es wäre schön, als das noch in so einem realistischen Zeitrahmen gewesen ist, ja, es wäre schön. Können wir uns vorstellen, total gerne. Aber es gibt medizinische Risiken sozusagen, und dementsprechend forcieren wir das nicht. Und dementsprechend sind wir momentan nicht an dem Punkt, dass wir sagen, ja, wir wollen das. Und von daher, dann ist so ein Thema ja auch recht schnell wieder abgehakt halt. Und von dem her muss ich echt sagen, war das überschaubar, was das betrifft, dass da von außen irgendwie was reingetragen wurde.
Ist aber Ist aber auch eine gute Strategie, finde ich, die ihr da gefahren seid. Also anders als das jetzt runterzuschlucken oder einfach irgendwie zum nächsten Thema zu gehen.
Ja, oder offen zu lassen. Wir hätten sie auch offen lassen können. So ja. Nach dem Motto, ja, wir wissen noch nicht. Und dann irgendwann wird Hugo 1, wird Hugo 2, wird Hugo 3. Und dann, ich glaube, dann summiert sich das. Weil dann kommen die Rückfragen. Und dann, ja, wie ist denn jetzt? Ne? Jetzt ist ja Hugo 3. Und wie groß soll denn der Abstand sein? Was ist denn, ne? Wir haben Erfahrung gemacht, da waren die Geschwisterkinder vielleicht 7 Jahre auseinander. Das ist ja viel zu viel. Oder
gut gemeinte genau. Ratschläge.
Von daher ist, glaube ich, eine gewisse Offenheit, sofern es je nachdem, was immer dann der Hintergrund ist, eine gewisse Offenheit, glaube ich, ganz sinnvoll. Ja.
Richard, du hast vorhin schon erzählt, dass sowohl du als auch deine Frau jeweils mit Bruder oder Schwester aufgewachsen seid. Das prägt einen ja auch. Wie prägt euch das jetzt in Bezug auf Hugo? Also ihr wisst, wie es ist, ein Geschwisterkind zu haben. Hugo hat keins. Wie beeinflusst das das Aufwachsen eures Kindes, dass man ja eigentlich anders geprägt ist und mit einem anderen Wissen und mit einem anderen Erfahrungsschatz?
Man vergleicht natürlich schon viel und man versetzt sich immer wieder selber rein in sein Alter und wie man selber dann in dem Alter war und was man dementsprechend mit seinem Bruder oder mit seiner Schwester gemacht hat, wie die Situationen waren. Man vergleicht, wenn wir jetzt in den Urlaub fahren oder so, vergleicht man das, wie es damals bei uns ist, als wir in den Urlaub gefahren sind und was man da mit seinem Bruder, mit seiner Schwester gemacht hat oder natürlich auch die Phasen, wo man sich gut verstanden hat, wo man sich schlecht verstanden hat. Aber wie gesagt, ich sehe es nicht negativ oder nicht irgendwie klischeebehaftet. Es ist, ja, man guckt ja auch so ein bisschen dann im Freundeskreis beziehungsweise in der Nachbarschaft, wo es Geschwisterkinder gibt, wo die Familien größer sind. Und klar, dann ertappen wir uns schon manchmal dabei irgendwie, dass wie andere Kinder in seinem Alter dann die Geschwisterkinder wiederum haben, vielleicht Situationen angehen. Man scannt da ja auch aus Elternsicht immer sehr viel irgendwie. Ich will nicht sagen vergleichen, aber man scannt irgendwie und guckt und wie verhalten die sich, wie verhält er sich dann wiederum, ohne halt diese Erfahrung zu haben, dass er natürlich vielleicht klassisch im Sinne von Teilen oder so solche Geschichten, die hat er, musste er und auch nach wie vor wahrscheinlich anders lernen. Aber das, finde ich, hat nichts Negatives in dem Sinne. Und ich glaube, dadurch, dass wir selber beide Geschwister haben, ist das auch etwas, wo wir immer gesagt haben, das fänden wir für uns auch schön. Das fänden wir für ihn auch gut, weil es bei allen Differenzen, die ich mit meinem Bruder zum Beispiel hatte, die ja ganz normal sind, das absolut wertvoll ist, wenn du eine Bruder oder eine Schwester hast. Das sind schon viele, viele positive Aspekte, die da irgendwie mitschwingen. Aber die sind genauso da oder die kann man genauso einem Einzelkind, glaube ich, nahe bringen. Also, wie gesagt, ich sehe das nicht nachteilig, glaube ich.
Das finde ich ganz spannend, weil wie bringt man oder wie habt ihr oder wie bringt ihr eurem Sohn das, ne, so Kompetenzen und oder soziale Kompetenzen, Gemeinschaftsgefühl bei, wo man vielleicht sagen würde, das hat man mit Geschwisterkindern dann eben schneller oder anders gelernt. Bei mir ist es halt so gewesen, im Grunde genommen bin ich eigentlich auch mehr oder weniger Einzelkind, weil mein Bruder ist 8 Jahre jünger. So. Also, das war nochmal ein bisschen anders, weil ich glaube, als wir so richtig miteinander Gespräche führen konnten, war ich schon lange aus dem Haus und war in einer Lehre. Ja. So, da lernt man, glaube ich, auch nochmal wieder ein bisschen das ganz anders. Aber wie macht ihr das?
Ja, also da habe ich andere Erfahrungen natürlich dann, wenn der Bruder nur 3 Jahre älter ist, weil wir schon, oder wenn es jetzt in dem Fall Wenn du einen älteren Bruder hast, dann guckst du natürlich lange Zeit, viele Jahre zu ihm auf und versuchst natürlich immer dabei zu sein, versuchst immer ihn irgendwie, alles was er macht, ist cool und versuchst das auch zu machen. Kommt irgendwann die Phase der Pubertät, wo es dann natürlich anders läuft, wo man keine Chance mehr hat, wo man der blöde kleine Bruder ist und dementsprechend haben wir uns mit dem Thema viel auseinandergesetzt und also einerseits bin ich gespannt, wie sich das noch entwickelt, weil bis jetzt oder so die ersten, ich sag mal, wenn die ersten Jahre, wenn es dann so über Krippe und Kindergarten, ist es ja zum Glück so, dass dieses ganze Sozialverhalten auch als Einzelkind letztendlich ja ganz normal vermittelt wird. Ne, wenn er eben dem einen halben Tag oder bis nachmittags im Kindergarten war, dann ist er dort ja nicht alleine. Also, und auch da waren wir haben, glaube ich, einen ganz guten, intakten Freundeskreis, die auch alle dann relativ ähnlich Kinder bekommen haben in dem ähnlichen Zeitraum und dementsprechend haben wir schon immer viel oder eher viel gleichaltrige, mehr oder weniger gleichaltrige Kinder um sich rum gehabt, sodass diese klassischen Themen halt, wie ich vorhin sagte, mit Teilen und was immer dabei eine Rolle spielt, glaube ich, er ganz natürlich kennengelernt hat. Und ansonsten versuchen wir sehr viel mit ihm zu kommunizieren, sehr viel mit ihm zu reden. Und natürlich merkt man, dass er ein Einzelkind ist. Das lässt sich ja in dem Sinne irgendwie nicht leugnen. Aber es geht ja jetzt mittlerweile auch darüber hinaus, was das Sozialverhalten dann in der Gruppe betrifft. Dann geht's weiter mit Hobbys zum Beispiel. Also uns ist wichtig zum Beispiel, er kann alles machen, er soll sich überall ausprobieren. Super ist es aber natürlich, wenn du auch irgendwie ein Hobby hast, wo du mit anderen zusammen bist, wo du auch einfach lernst, halt dementsprechend natürlich in der Gemeinschaft, in der Gruppe ein Teil davon zu sein und sowohl deine Bedürfnisse zu zeigen, als auch einzufordern. Ja, es ist, wie gesagt, viel Kommunikation, glaube ich, viel Offenheit. Es gibt jetzt nicht so diesen einen pauschalen Trick oder so, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ja, ich glaube, es ist wirklich Kommunikation ist da enorm wichtig, dass er einfach viele Dinge, viele Erfahrungen, die er zwangsläufig macht, in seinem Alltag sozusagen, wenn wir nicht dabei sind, jetzt in der Schule zum Beispiel, dass er viele Erfahrungen und Situationen, die er da macht, die er da erlebt, von uns schon mal irgendwie gehört hat, erlebt hat und sich dementsprechend da auch richtig in Anführungsstrichen verhält, klingt ein bisschen komisch. Aber dieser Punkt mit Kommunikation und das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Schlüssel. Und das ist auch das, was wir immer im Kindergarten, jetzt in der Schule auch zurückgespielt bekommen, dass er nicht nur ein in der Gemeinschaft ein beliebtes Kind ist, sondern dass er auch ein sehr empathisches Kind ist. Zum Beispiel, dass er sehr darauf bedacht ist, wie es den anderen geht. Und immer guckt, ob's allen gut geht und dementsprechend sozial sehr integriert ist. Und man jetzt nicht sagen könnte, dass er zu Hause, glaube ich, ein Einzelkind ist, im Sinne von, dass er nicht mit anderen Gleichaltrigen umgehen kann oder da irgendwie Probleme hat, in manchen Situationen mit anderen umzugehen. Das überhaupt nicht. Aber ja, er ist ein Einzelkind und natürlich weiß er gerade in der Familie, wie ich es vorhin sagte, dass da auch sonst weder ein Geschwisterchen noch ein Cousin noch eine Cousine ist. Gerade bei den Omas und Opas, die hat er im Griff. Keine Frage. Also da weiß er, da bin ich hier der Einzige. Gibt es niemanden, mit dem ich was teilen muss, großartig. Und dementsprechend, da sind Kinder ja auch einfach klug. Genießt er das auch, ja.
Ja, bin ich ganz spannend, weil das Thema Kommunikation, mir fällt gerade ein, wo du das sagst, dass wir Eltern eines Einzelkindes ja noch viel mehr übernehmen müssen an der Bildung sozialer Kompetenzen, als es sozusagen eben in einer größeren Familie der Fall ist, wo die Geschwisterkinder das automatisch ja
übernehmen. Genau, passiert viel untereinander, richtig.
Ja. Fällt mir gerade ein, es ist spannend, also wir haben da noch mehr, ja, mehr zu tun.
Ja, ich glaube schon, beziehungsweise ich habe die Erfahrung gemacht, dass es, davon bin ich überzeugt, ich weiß nicht, wie es jetzt wäre, wenn wir es anders gemacht hätten, aber davon bin ich überzeugt, dass diese Kommunikation, diese aktive Vaterschaft, wenn du so willst, dieses sehr auf Augenhöhe zu sein, viel Interesse zu zeigen, dass das gerade in diesem Aspekt, wie ein Kind sich entwickelt, wie es sich in den sozialen, wie die soziale Entwicklung ist, dass das sehr, sehr wichtig ist und schon durchaus den Unterschied macht, wie ein Kind dann in gewissen Situationen, wie sie die angeht, wie sie die meistert, wie sie sich verhält.
Richard, man hört im Gespräch schon so eine gewisse Traurigkeit bei dir heraus, finde ich, was ja auch total nachvollziehbar ist, weil war eine andere Lebensplanung bei euch. Aber ich finde trotzdem, dass du da sehr positiv an das Thema rangehst und letztendlich das auch überwiegt. Deshalb mal meine Frage, was ist denn für dich eigentlich persönlich die größten Vorzüge daran, ein Einzelkind zu haben? Wofür feierst du Hugo?
Ja, also ich glaube, ich bin da sehr selbstreflektiert und halt sehr dankbar. Mir ist das sehr bewusst und es ist halt nicht normal, wenn du einen Kinderwunsch hast, dass du noch Schnipp machst und dann bekommst du einen Sohn oder eine Tochter. Also mir war es auch immer egal, sozusagen, ob es ein Sohn oder eine Tochter wird. Das ist für mich stand immer die Gesundheit an erster Stelle, dass alles in Anführungsstrichen normal klappt und sich entwickelt. Und dementsprechend ist da einfach eine große Dankbarkeit vorhanden. Und Ruhe ist mir halt sehr ähnlich. Generell vom, so glaube so vom Charakterlichen, vom Verhalten her und dementsprechend verbringen wir halt viel Zeit oder haben so in diesen 5, 6 Jahren sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht und waren da sehr intensiv im Austausch und haben da eine sehr starke Bindung, glaube ich, aufgebaut. Jetzt musst du nochmal kurz zurück zu deiner Frage kommen. Im Kern, Marco.
Ja, im Grunde geht es ja um die Vorteile des Einzelkindes. Genau. Mhm. Und du hattest dich vorhin ja auch schon erwähnt, irgendwie, du musst dich nicht zerteilen, du musst dich nicht zwei teilen, du musst dich nicht drei teilen. Das stimmt natürlich. Man muss nicht mehreren Kindern gerecht werden, was ja auch einfach schön ist, weil es gibt tausend Sachen, an die man denken muss, daran muss man nicht denken.
Richtig, es ist Auch im Positiven könnte man sagen, alles auf ihn ausgerichtet. Ohne dass das jetzt in eine Helikopterrichtung geht oder so. Wie gesagt, das kann man ja auch negativ sehen, aber ich sehe es im Positiven, dass alles da auf ihn ausgerichtet ist. Und ich auch sehr bewusst diese Zeit mit ihm nutzen möchte, wahrnehmen möchte und aus meiner eigenen Erfahrung diese Vaterrolle da sehr intensiv leben möchte, auch in dem Wissen, das ist ja bei uns allen so, irgendwann kommt die Pubertät etc. und dann kommt erstmal das Loch, dann sind die Eltern uncool und dann, das merkt man jetzt ja manchmal schon in der Schule oder so, wenn man nicht mehr bis zur Tür gehen darf, sondern schon 200 Meter weiter vorne sich verabschieden muss. Und jeder Tag ist ja so ein Stück Abnabelungsprozess auch irgendwo, der da stattfindet. Und von daher ist das definitiv ein Vorteil, dass wir uns voll und ganz auf ihn konzentrieren und fixieren können. Die Zeit, die wir zusammen haben, egal, ob es nur 10 Minuten am Tag sind oder 2 Stunden am Tag, ganz intensiv miteinander nutzen können. Und dementsprechend, so er muss es nicht teilen, aber wir müssen es auch nicht teilen. Und das genieße ich voll und ganz, in dem Wissen, dass das irgendwann mal deutlich weniger werden wird, logischerweise. Ne? Oder irgendwann auch die Zeit mit Mama und Papa nicht mehr so cool ist, nicht mehr so interessant ist und sich die Interessen da einfach verändern. Von daher ist das definitiv ein super Vorteil, glaube ich.
Abnabelungsprozess bedeutet, dass die Kinder erwachsen werden und in dem Fall Einzelkinder, ja, und wie du ja auch selber betonst, in eurem Fall nicht unbedingt in der Familie Gleichaltrige dann auch sozusagen mit einem aufwachsen. Worauf ich hinaus will, jetzt weiß ich nicht, ob das ein Klischee ist oder ob das, also es geht um Einsamkeit. Also ja. hast du Angst, dass dein Sohn vielleicht irgendwann später mal einsam sein könnte, weil es keine Geschwisterchen hat oder nicht? Das ist ganz spannend, weil ich habe mich mit dieser Frage, ehrlich gesagt, auch schon mal auseinandergesetzt und ich bin da eigentlich guter Dinge, dass das nicht sein wird.
Man macht sich tausend Gedanken, ne, über die Kinder, wie sie sich entwickeln und in welche Richtung da die Wege irgendwie gehen. So in dem Punkt Einsamkeit. Aktuell würde ich sagen, oder mittlerweile nicht mehr, weil ich ihn halt so erlebe, jetzt im ersten Schuljahr und auch zu Hause dann. Wir haben zum Glück eine super Nachbarschaft, wo viele Kinder sind, wo es so ein bisschen oldschool-mäßig noch, die gehen nachmittags auf die Straße, die treffen sich auf der Straße, die spielen auf der Straße. Das kann man guten Gewissens quasi machen, dass er da voll drin ist, dass er voll involviert ist überall, dass er, auch wenn das natürlich immer noch so ein bisschen sprunghaft ist, seine Freunde sozusagen hat, ne, aber es wechselt natürlich immer noch mal, ist dann ein, zwei Tage macht man mit dem viel, zwei, drei Tage dann wieder mit der anderen vielleicht. Aber da generell voll integriert ist. Nichtsdestotrotz ist er auch jemand, der auch gut Zeit mit sich verbringen kann. Und wo ich definitiv, bevor er in die Schule kam, auch manchmal mir so ein bisschen die Frage gestellt habe, das geht dann wahrscheinlich auch in die Richtung Einsamkeit und wie ist das als Einzelkind, wenn er älter wird? Wie groß ist sein Freundeskreis zum Beispiel? Wie eng sind die Bekanntschaften, die er dann hat und tragen die da dazu bei, dass er dementsprechend ja extrovertierter ist und sozial glücklicher ist? Oder trägt es vielleicht dazu bei, wenn er weniger Freunde hat und da vielleicht auch gut Zeit mit sich alleine verbringen kann, wenn er älter wird, dass er da eher ein bisschen isolierter unterwegs ist und Dinge, die er jetzt spannend findet, wie zum Beispiel Fußball spielen oder so, sprich in der Mannschaft zusammen, dass das irgendwann vielleicht nicht mehr interessant ist für ihn, weil er auch niemand anderes hat zu Hause, der ihn antreibt, der vielleicht irgendwie ein Vorbild ist oder der ihn auf neue Ideen bringt und in neue Gruppen oder so mit reinbringt, dass das vielleicht irgendwann eine Art von Einsamkeit ist, die er zwangsläufig als Einzelkind haben könnte. Aber aktuell ist das nicht mehr so. Also aktuell bin ich da schon sehr glücklich, das zu sehen, wie happy er ist in seinem Alltag, in seinem Umfeld mit den Kindern, die er um sich hat.
Und wenn man jetzt mal bei dem Thema bleibt, aber ein bisschen weiter denkt, schafft ihr eigentlich so eine Art Wahlfamilie auch? Also du hast gesagt, so es gibt keine Cousinen, es gibt keine Cousins. Aber Freunde können das ja auch ersetzen, oder? Also jetzt nicht so, ich spreche nicht von Bekannten, aber ich spreche von engen Freunden als erweiterte Familie. Ist das ein Konzept, was ihr auch verfolgt, oder sagt ihr, da muss man, da finden wir unseren eigenen Weg?
Ja, schon. Ich glaube, dass ich das so ein bisschen dass sich das schon bei uns entwickelt, weil wir auch einen Freundeskreis haben, der durchaus auch sehr, auch ein bisschen verstreuter ist und sehr wechselhaft ist und dementsprechend da so eine gewisse Art von regelmäßiger Fluktuation irgendwie ist in den, mit den Menschen, mit denen oder mit den Kindern, mit denen er dann dementsprechend auch mal mehr und mal weniger zusammen ist und Zeit verbringt, was sicherlich positive Aspekte, glaube ich, hat für ihn, um da immer eine gewisse Offenheit zu haben und immer ein gewisses Interesse auch zu haben und nicht in was Eintönigem irgendwie zu verfallen, wo dann immer auch Eigenschaften eines Einzelkindes vielleicht durchkommen. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das bewusst machen, sondern es ergibt sich im Alltag aufgrund der Konstellation, wenn du Bekannte und Freunde hast, die näher dran sind und manche, die weiter weg sind, wo aber der Austausch eigentlich der gleiche ist. Nur halt eben zeitlich, geografisch immer in unterschiedlichen Etappen vielleicht irgendwie abläuft.
Und man muss ja natürlich sagen, irgendwie jetzt ist Hugo 7, da seid ihr noch sehr dicht dran, aber irgendwann hat man ihn was mitgegeben und er muss es dann selbst umsetzen. Ne? Also
sag's nicht.
Okay, ich sag's nicht.
Das wird schwierig.
Ich hab nichts gesagt. Flo, möchtest du noch was sagen?
Ich habe noch eine Frage. Und zwar ist das eine Frage, die wir jetzt am Ende immer jeder Gästin, Gast stellen, weil wir nämlich eine echte Papas-Playlist auf Spotify haben, really? Die sozusagen von Gespräch zu Gespräch anwächst, von Gesprächspartnerin. Und es wäre ganz spannend zu wissen, welches Lied du hinzufügen würdest, was vielleicht für dich jetzt mit dem Thema oder irgendeine bestimmte Bedeutung hat. Genau. Was darf es sein?
Wir sind gespannt.
Ich habe echt lange überlegt. Also gerade, ihr habt mich ja vorgewarnt quasi und gerade in Bezug auf das Thema. Und ich bin riesiger Musikfan und von daher fällt mir sowieso immer die Wahl sehr, sehr schwierig, wenn ich mich auf irgendwie eine Sache, ein Song, ein Artist konzentrieren muss oder so. Und ich habe aber ehrlich gesagt nichts gefunden, wo ich sage, das hat jetzt speziell mit dem Thema, da gibt's irgendwie eine Korrelation oder so, das überhaupt nicht. Und ich schwanke zwischen dem Boss, zwischen Springsteen und den Rolling Stones, die wir nämlich als Hugo oder meine Frau hochschwanger mit Hugo war, in Österreich live gesehen haben. Ah. Noch in Originalbesetzung damals. Von daher würde ich mich, glaube ich, weil ich das Bild noch vor Augen habe, in Spielberg an der Formel 1 Rennstrecke, wo die Rolling Stones aufgetreten sind, wo wir hingefahren sind und meine Frau wirklich die Kugel hatte, hochschwanger war und wir mit großem Abstand uns die alten Rocker angeguckt haben, die Rock'n'Roller. Deswegen würde ich die Rolling Stones, glaube ich, nehmen. Ich muss mich aber auch noch für einen Song entscheiden. Ne? Es reicht nicht nur der Interpret.
Du kannst auch mir vertrauen und ich suche irgendeinen Song raus von deren Diskografie, das bleibt dir überlassen.
Ich krame nochmal schnell in meinem Gedächtnis, weil ich wirklich bis jetzt noch nicht entschieden habe, ob ich den einen oder den anderen nehme, aber ich würde tatsächlich die Rolling Stones nehmen.
Schick uns den Song einfach im Nachgang und die
Hörerinnen
dürfen sich überraschen lassen.
Welcher okay, Song. Wir machen hier einen Cliffhanger. Jeder, der wissen möchte, für welchen Song sich Richard Trommelwirbel entschieden hat, geht auf Spotify auf die echte Papas-Playlist, die ihr abonnieren könnt. Übrigens genauso wie diesen Podcast. Jetzt kommt ein bisschen Werbung in eigener Sache, Richard. Abonniert unseren Podcast. Bewertet ihn und vor allem hört ihn an. Das ist eigentlich das Wichtigste, was man sagen muss. Und wenn ihr eine andere Frage habt zu Richard oder zu unserem Podcast allgemein, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. Und wohin die E-Mail geht, weiß wie immer der Flo.
Genau, die geht an podcast@echtepapas.de und gleichzeitig könnt ihr dann auch noch den Klick auf die echte Mamas machen, weil die haben nämlich auch einen tollen Podcast.
Einen hervorragenden Podcast, genau. Und wo wir hier gerade so kräftig die Werbetrommel rühren, Richard, machen wir natürlich auch nochmal Werbung für dich, weil du bist ja auch kein Unbekannter. Du hast einen Papa-Blog, den du regelmäßig betreibst, Papa-Immunity. wenn man noch mehr über dich erfahren möchte, also man geht auf den Blog, aber hast du auch noch eine bevorzugte Social-Media-Plattform, auf der du unterwegs bist? Was steht als nächstes bei dir an? Magst du uns mal mitgeben?
Tatsächlich momentan ganz aktuell und kann ich nur jedem empfehlen oder würde mich tierisch freuen, unserer Seite auf LinkedIn zu folgen, weil wir dort mit Papamunity uns versuchen, sehr stark an den Themen im beruflich-privaten Kontext zu beteiligen. Also sprich im Sinne von Vereinbarkeit, Elternzeit aus Vätersicht, wie es ist eben für Väter, für werdende Väter im beruflichen Kontext. Ja, eine Stimme zu bekommen, möchte ich vielleicht sagen, beziehungsweise auch so diesen Wandel vorantreiben in Richtung Gleichberechtigung, auch als Vater Elternzeit zu nehmen, vielleicht mehr als nur ein Monat, zwei Monate, da auch eben sprich die Arbeitgeber so ein bisschen zu triggern, da mehr möglich zu machen. Da gibt es unglaublich tolle Initiativen mittlerweile und genau, da versuchen wir mit Papamunity das dementsprechend zu unterstützen.
Okay. Cool. Finde ich vor allem auch wichtig, dass du auf LinkedIn so aktiv bist, weil die meisten sagen so, geht auf mein Instagram-Profil. Aber tatsächlich, wie du schon sagst, Elternzeit und das Ganze in Kontext mit Vereinbarkeit ist halt einfach so, so wichtig auch, weil wir halt ohne Arbeit ja nicht alle können. Und deshalb ist LinkedIn da, glaube ich, die perfekte Plattform auch für diese Themen.
Absolut, ja.
Schön, dass du da warst.
Ja, schön, dass du da warst, Richard.
Danke für dein Vertrauen vor allem.
Genau, für die ehrlichen Worte. Und ich glaube, das war ein Thema, was unbedingt mal hier angesprochen werden musste. Weil auch wenn du und auch Flo die Fragen nicht so oft gehört haben, so von wegen, wann kommt denn Kind Nummer zwei? Ich glaube, ganz, ganz viele hören die öfter und sind auch ziemlich genervt.
Absolut. Ich danke euch. Super. Vielen, vielen Dank und ja, du hast es ja vorhin gesagt, Marco, wenn wer noch Fragen hat oder so, kann das natürlich gerne im Nachgang tun. Dann gucken genau, wir, dass wir da noch weiter Erfahrung teilen.
Wir wissen, genau, wo wir dich finden können, Richard. Also vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Hoffentlich bis bald und alle anderen hoffentlich in zwei Wochen wieder. Bis dann. Macht's
gut. Tschüss.
Tschüss.